ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. 2 Jahre ist es her, dass die Kiewer Vorstädte Butscha und Irpin von der russischen Armee besetzt wurden. Dazu ein Gespräch mit der ARD-Korrespondentin Andrea Beer in Kiew. Im Zuge der aktuell stattfindenden Ostermärsche vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und dem Gazastreifen haben sich verschiedene Politiker in Videobotschaften zu Wort gemeldet. Frank Capellan hat sie gesammelt und ausgewertet. Und im Gazastreifen kam es wiederholt zu chaotischen Zuständen bei der Auslieferung von Hilfsgütern. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 30. März um 17.30 Uhr. 2 Jahre ist es her, dass die russische Armee in die Kiewer Vorstädte Butscha und Irpin einmarschierte. In Erinnerung bleiben vor allem die Bilder der zerstörten Brücke über den gleichnamigen Fluss. Damals hatte die ukrainische Armee einen Teil der Brücke gesprengt, um die russischen Angreifer aufzuhalten. Mittlerweile verbindet eine neue, vierspurige Brücke Irpin mit der ukrainischen Hauptstadt. Viele fragen sich nun, wie kann der Opfer gedacht werden und was soll mit den Resten dieser Brücke passieren? ARD-Korrespondentin Andrea Beer hat beide Orte besucht und über ihre Eindrücke mit NDR-Infomoderator Sebastian Ottowitz gesprochen.
Also die russische Armee hat ja von mehreren Seiten aus angegriffen, damals mit Raketen, und gleichzeitig sind sie eben mit Panzern und Soldaten und vielen Einheiten einmarschiert, von Russland aus und vom Norden aus. Aus Belarus hat sich ja ein rund 60 Kilometer langer Konvoi auf Kiew zu bewegt. Der ist dann stecken geblieben, konnte gestoppt werden. Die Russen haben gleichzeitig versucht, den Antonov-Flughafen ganz in der Nähe von Kiew bei Hostomel einzunehmen. Der war sehr stark umkämpft, die Ukraine konnte den verteidigen. Ziel der Invasoren war es ganz offensichtlich, Truppen dorthin zu bringen, die dann nach Kiew sollten. Das hat alles nicht geklappt und gleichzeitig wurde eben diese Gegend besetzt. Die Orte, die heute alle kennen, das waren eigentlich bis dahin so Vororte von Kiew, wo Familien gewohnt haben, grüne Vororte, wo man gependelt ist oft nach Kiew zum Arbeiten. Das waren eben die Orte Worsel oder Butscha. Und nur wenige Wochen Besatzung haben gereicht, um Tod, Zerstörung und Traumata dort zu verursachen. Allein in Butscha 460 tote Zivilisten. Die Menschen wurden systematisch getötet. Nach Widerstand wurde gesucht. Und in der gesamten Region Butscha über 1.100 Tote. Also das ist so ungefähr, was damals passiert ist.
Wie kann nach all dem, was da passiert ist, denn solche Orte überhaupt wieder so etwas wie Leben kommen?
Also es wurde einfach schlicht aufgeräumt. Viele haben sicher noch zum Beispiel die Voksalna-Straße vor Augen oder andere Straßen, wo die Leichen der Menschen gelegen sind, mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen. Die Menschen wurden einfach identifiziert, geborgen erstmal. Die Staatsanwaltschaft hat alles dokumentiert. Es hat ja so schlimm ausgesehen und man sieht die Spuren immer noch. Als wir jetzt gerade wieder da waren, eigentlich ist sehr viel neu gebaut, einfach weil es so zerstört war, aber man sieht noch kaputte Straßenbilder, so zugesprüht oft sind die ja in der Ukraine, um damals dem Feind nicht zu zeigen, hey, hier geht's dahin oder dorthin. Kaputte Bushaltestellen, die Reste von Militärtechnik russischer auf einem Schrottplatz, kaputte Laternen und so weiter. Aber es gibt eben auch Läden, Schulen, Kindergärten und halt viele traumatisierte Menschen, mit denen man sich unterhalten kann. Eine Dame Alla, deren Mann wurde einfach an einer Straßenecke erschossen. Ihr Sohn konnte irgendwie entkommen. Der Mann wollte einfach nur Medikamente und Lebensmittel holen. Und ganz, ganz wichtig, der Pater dieser bekannten Kirche, wo daneben ein Massengrab angelegt war, der hat uns jetzt gerade auch noch mal gesagt, es gibt immer noch Menschen, die überhaupt nicht darüber reden können, zum Beispiel Frauen oder auch Männer, die sexualisierte Gewalt erleben mussten.
Ein Ort, an dem Sie auch vor kurzem waren, das ist Irpin, auch einer dieser Vororte von Kiew. Da steht eine Brücke wie ein Mahnmal oder eher das, was von dieser Brücke noch übrig ist. Die ukrainische Armee hatte sie damals vor 2 Jahren gesprengt, selbst gesprengt, um eben die russische Armee aufzuhalten. Kann man sagen, wie bedeutsam dieses Sprengen der Brücke damals war für den Kriegsverlauf? Wie entscheidend war das?
Also die russischen Truppen sind letztlich nicht direkt bis dorthin gekommen, aber Irpin, was man mit bloßem Auge sieht von dieser Brücke aus, das war eben sehr, sehr stark umkämpft. Und für die Verteidigung von Kiew war das sehr wichtig. Man weiß jetzt nicht, wie es anders hätte vielleicht laufen können, wenn die Brücke nicht gesprengt worden wäre. Aber es wurden ja sehr, sehr viele Brücken von den Ukrainern gesprengt. Irpin war sehr stark umkämpft und die Menschen wurden dann von dort aus eben evakuiert in Richtung Kiew. Anders ging es überhaupt nicht. Und sind eben in Richtung dieser Brücke gekommen, konnten dann nicht drüber. Am Anfang gab es auch gar keine Holzplanken und Holzlatten, wie dann später. Und all das war natürlich mit einer Wahnsinnspanik und einem Riesenchaos verbunden.
An all das wird an diesen Tagen erinnert in der Ukraine. Irpin hat gestern daran erinnert, mit Gedenkstunden, Konferenzen und auch Denkmäler wurden enthüllt. Was entsteht da jetzt aktuell in Irpin?
Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ganz unterschiedliche Projekte und man muss sich immer vorstellen, Irpin ist ohnehin noch eine Stadt im Aufbau. Fast 70% der Gebäude waren zerstört und wenn man da durchläuft oder durchfährt, man sieht allenthalben noch kaputte Autofracks mit vier platten Reifen. Die Häuser sind total, also man sieht an Häusern so, wenn die beschossen waren, wenn die umkämpft waren. Also es ist sehr viel, wird gebaut und daran sieht man natürlich schon, dass auch ein viel kaputt ging. Und was die Mahnmale und Erinnerungsorte angeht, das läuft alles so parallel. Und es gibt zum Beispiel sehr viele Ideen für die Brücke, also dass man einen gläsernen Sarkophag darüber baut. Andere haben gesagt, man soll unter den Brücken, wo die Menschen gewartet haben, Figuren aufstellen. Dann andere wieder sagen, es gab auch eine Umfrage in der Bevölkerung, ja, wir wollen da überhaupt gar nichts haben, es soll ganz weg, wir wollen überhaupt nicht mehr dran erinnert werden. Also viele Dinge sind noch im Fluss, denn man muss sich ja auch immer klar machen, das kostet Geld. Und manche sagen auch, naja, eigentlich sind doch Wohnungen, Schulen, Straßen, denn die Straßen haben ja auch sehr gelitten, viel, viel wichtiger als Mahnmale. Gleichzeitig wurde zum Beispiel jetzt ein Buch der Erinnerung veröffentlicht für Irpin oder gestaltet. Und es gab eben eine Konferenz, wo man eben über diese Themen genau diskutiert hat.
Unsere Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, die merken, sie sind viel unterwegs für uns in der Ukraine, sprechen da mit verschiedensten Menschen zu verschiedensten Gelegenheiten. Die Menschen leben alle jetzt seit 2 Jahren in diesem Krieg. Wie ist die Situation für die Bevölkerung in der Ukraine? Was bestimmt den Alltag und können die Menschen noch?
Also viele sind wirklich sehr erschöpft, sie sind sehr traurig, sie haben Angehörige verloren, man kann hier wirklich viel auf Beerdigungen gehen. Es gibt sehr viele Menschen, die verstümmelt sind, die seelische Gesundheit nicht mehr haben, die verwundet werden bei den Kämpfen, zum Beispiel Avdiivka, wo zum Beispiel auch Menschen in Kriegsgefangenschaft in russische geraten, da weiß man, die Leute werden gefoltert, gab es jetzt gerade wieder einen Bericht, auch Zivilisten verschwinden und alles ist eben immer verbunden mit dem russischen Angriffskrieg. Gleichzeitig kommt es ein bisschen drauf an, oder sehr drauf an, wo wohnt man? Wohnt man im Osten, im Donbass? Oder wohnt man in Lviv? Oder wohnt man im Norden, in Tschernihiv? Oder wohnt man in Kiew? Also das ist die Situation einfach sehr unterschiedlich. Aber eins eint alle, sie sind erschöpft, sie sind müde und sie pochen eigentlich immer darauf, dass sie eben hoffen, dass die militärische und die finanzielle auch Unterstützung des Westens weitergeht.
Währenddessen wurde die ukrainische Hafenstadt Odessa wieder von russischen Raketen angegriffen. Dabei wurden mindestens 5 Menschen verletzt. 2 Raketen seien von der Luftverteidigung abgeschossen worden, Trümmerteile hätten aber auch Straßen und Gebäude getroffen. Traditionell haben in Deutschland wieder die Ostermärsche begonnen, diesmal vor allem vor dem Hintergrund der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Allein in Norddeutschland finden mehr als 20 Ostermärsche statt. Der Krieg in der Ukraine und das Vorgehen Israels gegen die Hamas sind auch die beiden großen Themen, nicht nur in der Videobotschaft von Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck, sondern auch anderer Politiker. Dazu berichtet Frank Capellan vom Deutschlandfunk.
Kriegstüchtig? Nie wieder. Während Menschen etwa in Berlin unter diesem Motto zu den Ostermärschen aufrufen, müht sich die Politik, um weitere Unterstützung für die Ukraine zu werben. Und wir sind gut beraten, mehr Geld in die eigene Sicherheit zu investieren. Das etwa erklärt der Vizekanzler in einer Videobotschaft Robert Habeck.
Wir sehnen uns nach Frieden, aber die ehrliche, die bittere Antwort ist, es wird vermutlich kein rasches gutes Ende geben. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen, alles andere wäre naiv.
Auch sein Chef bekräftigt, dass es aus seiner Sicht keine Alternative zur weiteren massiven, auch militärischen Unterstützung der Ukraine gibt. Kanzler Kompakt nennt sich das Format des Bundespresseamtes Und Olaf Scholz erinnert daran, dass es Putin war, der ein seit Jahrzehnten geltendes Prinzip durchbrochen hat, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen.
Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit gibt es nicht. Deshalb unterstützen wir die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden, solange wie das nötig ist.
Auch der Oppositionsführer wendet sich an die Teilnehmer der Ostermärsche. Für den Frieden zu demonstrieren ist alles andere als verwerflich, schreibt Friedrich Merz. Es wäre sehr zu wünschen, meint der CDU-Vorsitzende, wenn sich die Ostermarschierer in diesem Jahr vor allem an Putin richteten und ihn aufforderten, den Angriffskrieg gegen die Ukraine sofort zu beenden. Im Deutschlandfunk gibt ein ehemaliger Abgeordneter der Linkspartei dem Ganzen eine andere Note. Jan van Aken kennt sich aus mit Krieg und Krisen. Vor seiner Zeit als Parlamentarier hat er als Inspekteur für Biowaffen für die Vereinten Nationen gearbeitet. Er ist ganz bei denjenigen, die ein Ende der Kriege in Gaza und der Ukraine fordern.
Mein Pazifismus ist Primat des Zivilen. Immer zuerst nach einer friedlichen Lösung suchen und ein bisschen den Panzer aus dem Kopf rauskriegen.
Er hält der Bundesregierung schwere Versäumnisse vor. Zu wenig sei versucht worden, Chinas Einfluss auf Putin zu nutzen, und zu halbherzig seien die Sanktionen gegen den Diktator gewesen.
Wenn wir am 23. Februar 2022 gesagt hätten, ab heute kaufen wir kein Öl mehr, das hätte ihn richtig in die Bredouille gebracht. Es hat über ein Jahr gedauert, ehe die EU überhaupt so weit war, über Ölkäufe nachzudenken. Und in der Zeit haben sie jeden Tag Milliarden Dollar nach Moskau geschoben.
In der Friedensbewegung kommen solche Worte gut an. Bei Deutschlandfunk Kultur unterstützt der Friedensforscher Götz Neuneck, lange Zeit an der Uni Hamburg tätig, den Ruf nach Verhandlungen.
Es hat viele Kriege gegeben, enden meistens nicht mit dem Sieg, sondern sie enden mit einem Waffenstillstand, in dem die Situation eingefroren wird und in dem dann verhandelt wird. Und ich glaube, es ist Ausdruck der Menschen, wenn sie auf die Straße gehen, dass sie sagen, wir wollen nicht nur über Waffensysteme diskutieren, sondern auch über Diplomatie.
Da ist also wieder die These vom Einfrieren des Konfliktes für die Rolf Mützenich von den einen gescholten, von den anderen so sehr gelobt wird. In der Bundesregierung allerdings erhält er weiter Kontra. Nach Verteidigungsminister Pistorius distanziert sich auch Wirtschaftsminister Habeck vom Begriff des Einfrierens.
So sehr ich verstehe, dass angesichts der hohen Opferzahlen von einem Einfrieren des Krieges gesprochen wird, so sehr blendet diese Position aus, dass nur die Ukrainerinnen und Ukrainer entscheiden können, zu welchen Bedingungen sie einen Waffenstillstand erreichen oder den Krieg beenden wollen.
Und seine grüne Parteifreundin Außenministerin Annalena Baerbock warnt vor einer einseitigen Parteinahme in Konflikten. Menschen in Israel dürfen nicht gegen Menschen in Palästina ausgespielt werden, sagt sie den Funke-Zeitungen.
Und blicken wir noch weiter in den Krieg im Gazastreifen. Dort sind während der Ausgabe von Hilfsgütern offenbar erneut mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das palästinensische Rote Kreuz sprach von mindestens 5 Toten und 30 weiteren Verletzten. Demnach hatten sich heute früh in Gaza-Stadt tausende Menschen versammelt, um auf einen Hilfskonvoi zu warten. Bei der Verteilung sei es dann zu einer Massenpanik gekommen. Im Südlibanon sind bei Einschlag einer Granate 3 UN-Beobachter und ein Übersetzer verletzt worden. Offenbar ist die Granate explodiert, als sie an der Grenze zu Israel patrouillierten. Der Libanon beschuldigt Israel, dafür verantwortlich zu sein, was Israel erwartungsgemäß zurückweist. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.